Hallo, hier ist Andrea. Ich melde mich heute aus einer Bar, vollkommen ungewohnt, und ich hoffe, es funktioniert mit der Aufnahme. Es ist nämlich im Hintergrund ein bisschen ganz normaler Barbetrieb. Hier wird gerade ein Skapa für mich aus dem obersten Fach geholt, was sehr schön ist. Und mit mir sitzen hier Frank Krings von der Frankfurter Buchmesse und Katharina Gröger vom Börsenblatt des deutschen Buchhandels, heißt das, glaube ich, komplett. Sie nickt, das ist gut. Wir haben nämlich nur zwei Mikros, also es ist alles etwas improvisiert heute. Mit Frank wollte ich schon sehr lange mal reden, weil Frank nämlich das Gesicht hinter dem Twitter-Account oder die Stimme hinter dem Twitter-Account der Buchmesse ist. Und er sagte, ach, ich bring mal Katharina mit. Und Katharina ist jetzt für mich so ein bisschen das Überraschungspaket. Aber wir kriegen das wunderbar hin. Sag doch einfach mal, du bist auch Buchbloggerin. Was machst du alles? Ich reiche das Mikro an dich.
Ja, hallo. Wie gesagt, ich mache zum einen mein Volontariat beim Börsenblatt, schreibe da viel über Digitales, schreibe aber auch Tipps für Buchhändler, wie sie sich besser aufstellen können, wie sie sich besser präsentieren können. Ja, und der Blog ist einfach so meine Herzensangelegenheit. Der lag jetzt dieses Jahr ein bisschen still. Dort habe ich halt auch über alles geschrieben, was mir...
Wie heißt der?
Textverliebt.
Das Blog heißt es bei mir, wenn man mit mir redet, egal.
Bei mir der Blog, ganz schlimm. Und dort schreibe ich einfach über alles an Literatur, was mir Spaß macht, und war jetzt das letzte Jahr leider offline, weil ich einfach gesagt
habe... Genau, ich wollte nämlich ein bisschen stalken oder auch recherchieren, wie wir Journalisten das immer nennen, und da habe ich jetzt gar nichts gesehen.
Ja, genau. Das kannst du ab Sonntag wieder.
Ah, okay. Du hast ein Jahr Pause gemacht?
Ja, einfach, weil ich für mich das Gefühl hatte, ich brauche die Auszeit. Ich habe vorher sehr intensiv gebloggt, habe es auch sehr gerne gemacht, deswegen mache ich es jetzt auch wieder. Aber war einfach, für mich war das letzte Jahr so, dass ich mich einfach auch literarisch neu orientiert habe. Und da auch ein bisschen rumgeschaut habe, was macht mir jetzt wirklich Spaß. Und
oder will ich Details?
Ja, ich habe vorher viel, ich sag mal, auch leichte Kost gelesen, hatte das dann aber irgendwie, dass ich gemerkt habe, oh, das reicht mir nicht, das macht mir nicht mehr solchen Spaß. Ich nenne das immer ganz gerne literarisches Fastfood. Mhm. Und man will ja nicht immer nur Fastfood essen, irgendwann mag man dann auch wieder richtig einsteigen. Und das wollte ich aber erstmal nur für mich machen, um einfach zu gucken, was gefällt mir und wo mag ich eigentlich als Leser wirklich hin? Ich glaube, das ist halt auch so eine Entwicklung, die durchaus auch als Blogger dann halt mal passieren kann. Mhm.
Du hast auch Social-Media-Erfahrung, sagte Frank. Also zumindest wurdest du mir verkauft. Was hast du denn davor gemacht? Wie kamst du zum Börsenblatt?
Ich kam tatsächlich übers Bloggen zum Börsenblatt.
Okay, ich kam auch übers Bloggen zur FAZ, insofern haben wir das gemeinsam.
Ja. Das ist, glaube ich, so ein Traum, den viele Blogger haben, und ich hatte das Glück, dass es funktioniert hat. Social Media ist einfach wirklich wie mein zweites Zuhause. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor Jahren schräg angeschaut wurde, weil ich ständig irgendwie auf solchen Plattformen wie StudiVZ rumhing. Mhm. Also wirklich vor Jahren. Aber es war einfach so, dass
wir hatten ja nichts anderes. Ja.
Aber es war einfach so, dass ich schon immer totalen Spaß an der digitalen Vernetzung hatte, auch über die sozialen Medien ganz fantastische Leute kennengelernt habe, die ich jetzt auch in meinem Leben einfach nicht mehr missen möchte und in den sozialen Medien einfach so viele Vorteile sehe. Also das ist so mein privates Wunderland quasi.
Ich gebe mal an Frank weiter.
Ja, hallo Andrea, mein Name ist Frank Krings und ich bin PR-Manager der Frankfurter Buchmesse. Und wenn es um die Wirkung von Social Media geht, also Social Media mache ich in meinem Job seit 2009 wirklich aktiv, und es hat meinen Job auch stark verändert. Also ich vom Online-Redakteur Richtung PR in diesen neuen Kanälen, die waren ja damals noch relativ neu, und es hat mein Berufsbild verändert.
Hast du das so erschlossen für die Buchmesse? Warst du so der Pionier?
Es gab jetzt nicht diese Situation, dass ein Chef zu mir gekommen ist, gesagt hat, Frank, mach doch auch mal was mit Social Media. Es gibt ja jetzt dieses Twitter und so, sondern ich bin da so reingestolpert, und es war damals auch noch alles wirklich sehr, sehr kryptisch auf Twitter. Es gab ja also es war wirklich auch alles sehr kompliziert. Ich musste mir das dann eigentlich nach der Arbeit immer anlesen. Und um halt damals in Social Media reinzukommen, es gab halt keine richtige Literatur über Social Media, habe ich dann halt Blogs gelesen. Also ich bin dann an die Blogs auch erst relativ spät gekommen. Ich habe erst 2008, 2009 angefangen, Blogs zu lesen, um überhaupt in Social Media, um da reinzukommen.
Und wann hast du angefangen, selbst so in den Kanälen zu produzieren?
2008. Und für die Firma dann, also das richtig bei der Arbeit auch ein Thema war, 2009.
Mhm. Hast du auch selbst jemals gebloggt? Sowas?
Ich habe dann
irgendwie entäußert im Netz?
Ja, ich habe dann auch gemerkt, dass Twitter ja doch wenig Platz ist, um sich selbst zu entäußern. Und ich komme ja auch vom Journalismus her und habe dann gedacht so, hey, wenn ich meinen Job jetzt selber nicht so journalistisch schreiben kann, kann ich ja privat meinen Blog schreiben. Habe das dann auch in einem Tumblr gemacht, aber das ist dann auch eingeschlafen, muss ich sagen. Mhm. Ansonsten habe ich halt in dem Buchmesse-Blog damals selber mir halt Themen gesucht, halt in unserem Corporate-Blog dann geschrieben.
Aber du kommst eigentlich auch von der Musik her, ne? So ganz, ganz ursprünglich.
Ich habe mit dem Schreiben angefangen, indem ich über Musik geschrieben habe, weil das immer das Medium war oder weil ich einfach ein Musik-Nerd bin und habe einfach da, wo ich die meiste Expertise habe, darüber habe ich geschrieben. Ich habe es der Stadtzeitung Ultimo in Münster angeboten, die fanden das gut und dann bin ich da so neben meinem Studium ans Schreiben gekommen, über die Musik.
Ja. Was mich ja so bei deinem Job so ein bisschen frappiert, diese Buchmesse ist eine Woche im Jahr.
Ja.
Und du füllst diese Kanäle aber das ganze Jahr über. Wie kriegt man das hin?
Ja, das ist auch notwendig, weil wenn man das nur zur Messe hinmacht in der heißen Phase und dann alles einschlafen lässt, dann ist es sehr schwer wieder, also hier für die nächste Buchmesse, das alles wieder hochzubekommen. Mhm. Abgesehen von jetzt so technischen Sachen bei Facebook, der PageRank sinkt und wenn dann auf der Seite man erst dann anfängt im Sommer was zu posten, dann nimmt das Facebook gar nicht mehr wahr. Also neben diesen technischen Sachen ist es ja auch langweilig, wenn man dann plötzlich nach der Messe einfach nichts mehr bringt. Und wir als Buchmesse sehen uns ja nicht nur Also wir sind ja nicht nur während dieser einen Woche aktiv, wir machen das ganze Jahr über ja auch Fachkonferenzen und alles Mögliche und wir sehen uns auch so als Plattform für neue Trends und da gibt es ja auch nichts Schnelleres als Twitter und wenn man der Frankfurter Buchmesse ganzjährig folgt, bekommt man eben auch dann eben Branchennews auch, ja.
Die Spezialistin für Branchennews ist ja eigentlich die Katharina. Wie kommt man denn...
Ja, die auch.
Wie kommt man denn als Buchbloggerin, also du hast ja wahrscheinlich eher Bücher gelesen und rezensiert, wie kommt man dann zu so einem Branchenmagazin, wo es ja wirklich um Zahlen, um Fakten, um Wirtschaftsdinge geht? Und wie war die Umstellung schwer für dich?
Die gute Frage, wie man dorthin kommt, ist ganz einfach zu beantworten. Ich war auf Facebook, habe einen Post gesehen, habe gesagt, da will ich arbeiten, habe mich beworben, wurde genommen.
Okay.
Die Umstellung war gar nicht so schwer. Also ich habe vorher als Selbstständige viel für Firmen gearbeitet, habe quasi im ganz Kleinen für Firmen gemacht, das, was der Frank für die Buchmesse macht. Also habe mich auch um PR und Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel gekümmert, habe aber auch einfach Texte geschrieben. Also das Schreiben liegt mir im Blut. Das war auch der Grund, warum ich mit Bloggen angefangen habe. Es geht mir einfach von der Hand. Ich hatte das Glück, dass ich unheimlich gut bei meinen Kollegen aufgenommen wurde. Das war tatsächlich vom ersten Tag so, dass ich komplett volles Vertrauen genossen habe. Und bei uns in den Räumen dann zum Beispiel nach, ich glaube, 4 Monaten oder 3 Monaten zum Beispiel ein Book-Up veranstalten durfte, wo wir beim Thema digital sind. Ja.
Wie offen ist denn der Börsenverein? Also vielleicht muss man auch mal ein bisschen was zu diesem Medium sagen. Das wird ja vom Börsenverein rausgegeben, ist so die Branchenzeitung. Wer liest das eigentlich?
Vorrangig richten wir uns natürlich an die Buchhändler. Das ist unsere große Zielgruppe. Natürlich bringen wir auch immer wieder ganz gerne Verlagsthemen, einfach weil es auch für die Verlage relevant ist, was in der Branche passiert. Und gerade die digitalen Themen werden zum Beispiel auch von den Verlagen ganz gut angenommen. Mhm. Ich habe zur Buchmesse zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Influencer im Netz, sprich Literaturblogger, Buchblogger, und habe da auch von den Verlagen tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass sie ganz dankbar dafür sind, weil sie einfach man merkt, dass es doch noch relativ neu ist, obwohl es sich mittlerweile ganz gut etabliert hat, ja. Herrscht da auch noch eine gewisse Unsicherheit bei den Verlagen. Das merkt man auch daran, wenn man schaut, wo die Blogger eigentlich, in welchem Bereich die in den Verlagen verankert sind. Mhm. Also das geht tatsächlich von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über das Online-Marketing bis hin zur digitalen Entwicklung.
Mhm. Also du liest und beobachtest die Szene dann wahrscheinlich auch ziemlich gut. Die Buchblogger, die Instagrammer, die, weiß nicht, Pinterester oder da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Ecke,
genau,
von denen man so nichts ahnt.
Genau, das ist aber für mich tatsächlich kein Job, sondern das mache ich auch in meiner Freizeit unentwegt.
Mhm.
Und ich gehöre dann auch zu denen, die ihr Handy ständig in der Hand haben.
Okay, ja.
Aber also einfach, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil ich unheimlich inspiriert werde durchs Netz und dort halt auch ganz viele inspirierende Menschen auch finde, die mich wieder auf neue Ideen bringen.
Wie würdest du denn momentan so diese Szene Buchblogger beurteilen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf einer Buchblogger-Veranstaltung auf der Messe. In dem Urbanism Space gab es die und die Verlage sagten alle so ganz freundlich, ja, natürlich schicken wir auch Rezensionsexemplare und natürlich kümmern wir uns auch darum und wir finden das alles total interessant und so. Und das kam dann zu einer irgendwie sehr unangenehmen Diskussion, fand ich zumindest, wo sich dann nur Leute gemeldet haben, die gemeint haben, ja, und wer zahlt uns jetzt hier die Messe und so und da muss doch irgendwie noch mal mehr rumkommen und warum kann ich immer noch nicht davon leben? Und
die Modeblogger,
ne? Wie die Modeblogger, genau, ja. Also sehr, sehr seltsam. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht die Mehrheit ist, sondern dass sich da ein paar Leute gemeldet haben, die irgendwie nicht stellvertretend für die Buchblogger stehen. Aber wo sind denn die Buchblogger momentan so verankert? Sind die schon so auf dem Weg Richtung Modeblogger? Wir kriegen schon die großen Geschenktüten? Oder ist es doch noch eine ziemliche Graswurzelbewegung?
Also es ist tatsächlich so, ich war übrigens auch auf der Veranstaltung, von der du gesprochen hast. Ich war da übrigens auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch beide Seiten verstehen kann. Also ich möchte meinen Blog jetzt nicht monetarisieren, kann diesen Gedanken allerdings auch verstehen, weil es einfach in anderen Branchen so üblich ist.
Mhm.
Verstehe aber auch das Argument, dass der freien Meinungsäußerung und wie frei äußere ich meine Meinung, wenn ich tatsächlich dafür dann Geld nehme.
Mhm.
Also das ist wirklich, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Finde allerdings auch, dass sich das in der Literaturszene oder in der Buchbranche einfach grundsätzlich auch aufgrund der Verlagsbudgets gar nicht durchsetzen lässt, dass Blogger da das große Geld mitmachen. Ich glaube, das ist einfach utopisch, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Und vor allem denke ich auch, dass diese finanziellen Hintergründe kein Grund sein sollten, um einen Blog zu starten. Das merken die Leser, das merken die Verlage und das ist einfach total uncool.
Ja.
Ich meine, das gilt ja für alle Social-Media-Kanäle. Also auch, ich glaube, jemand, der bei YouTube jetzt was startet, denkt nicht sofort, dass er damit reich wird und davon leben kann. Oder eine Instagrammerin, die auch toll in der Modebranche steckt, die denkt ja auch nicht sofort, dass sie damit Geld verdient, also dass sie davon leben kann.
Ich denke auch, das ist tatsächlich auch nicht bei der Mehrheit der Buchblogger das Thema. Also alle, die ich kenne und ich bin eigentlich schon recht gut vernetzt, haben überhaupt keinen finanziellen Hintergedanken, sondern sagen, ich mache das, weil da wirklich Herzblut drin steckt. Das ist meine Leidenschaft und aus keinem anderen Grund. Allerdings merkt man auch, dass die Verlage mitbekommen haben, welchen Einfluss Blogger doch auch auf die Buchbranche haben. Es ist sehr schwer messbar. Es ist natürlich was anderes, ob jetzt eine Buchbesprechung im Fernsehen zum Beispiel läuft oder ob ein Titel im Radio besprochen wird oder ob er auf einem Blog besprochen wird. Hab aber teilweise von den Verlagen auch die Rückmeldung, dass wenn es tatsächlich sehr, sehr große Blogs sind, die einen Titel besprechen, dass das dann schon auch deutlich wird, zum Beispiel in den Amazon-Rankings. Und es wurde auch auf der Buchmesse sehr deutlich. Also sobald man als Blogger wirklich über die Buchmesse gelaufen ist, ist man abends mit ungefähr 500 gefühlten Geschenktüten wieder nach Hause gegangen.
Ich habe zu früh aufgehört zu bloggen, stelle ich gerade fest. Frank, bei euch ist es ja ähnlich. Also ihr akkreditiert ja Blogger mittlerweile auch, genauso wie alle anderen Sozialmedien-Befütterer. Was für eine Rolle spielen die denn für euch? Ist das auch in irgendeiner Weise messbar oder ist das eher so Image-Sache?
Naja, die Buchblogger decken ja andere Themen ab und sprechen andere Zielgruppen an als jetzt Fachmedien aus der Verlagsbranche. Also allein schon die Bücher, also die in den Buchblogs vorkommen, die Genres sind ja mehr Romance, Young Adult, Paranormal, Romance und was es alles gibt. Das sind ja Sachen, die sag ich mal, im Fatz-Feuilleton jetzt nicht unbedingt täglich dargestellt werden. Und diese Medien, das sind ja auch Publikumsverlage, die sind für die Frankfurter Buchmesse auch sehr wichtig. Und natürlich ist das wichtig, wenn da Leute Blogs haben, die da relevant sind, dass diese Leute auch auf der Messe sind, sich dort auch austauschen und dass die Blogleser lesen, hey, die Buchbloggerin so und so war auf der Messe und sie fand das da vielleicht sogar ganz gut und schreibt da was Positives und wen sie alles da trifft. Ich meine, wir sind, Buchmesse ist ja nichts anderes als 5 Tage lang Networking und das
Party.
Gehören die Blogger auf jeden Fall auch hin. Ja.
Gehen Sie?
Auch wenn Blogger die Messe sicherlich...
Dein Leben ist hart. Es ist schrecklich.
Ich denke, wenn ich mir dann nachher diese Buchblogs dann durchlese, wie die Blogger mehrheitlich so die Messe wahrgenommen haben, nehmen sie sicherlich anders wahr als jetzt der klassische Feuilletonist. Ja, andere Veranstaltungen. Aber wie gesagt, die Buchmesse ist ein großer Dschungel und da gehören die Blogger auf jeden Fall hin.
Ich glaube, die Blogger haben tatsächlich auch noch einen anderen Blick, weil der Feuilletonist geht ja schon so mit so einem sehr ordnenden, wissenden, ich war hier seit 30 Jahren, ich kenne das alles schon, Blick auch so ein bisschen durch, oder? Ui, ja. Katharina schüttelt den Kopf, widerleg mich.
Ich habe das in Leipzig auf der Buchmesse erlebt. Ich war ja sonst auch immer als Bloggerin auf der Buchmesse, hatte auch meine Termine, da hat man sich dann halt getroffen. In Leipzig auf der Buchmesse war ich dann vom Börsenblatt aus, habe natürlich dann auch großartig keine Verlagstermine gemacht, weil das alles sehr kurzfristig war und habe gedacht, ach Mensch, die ganzen Blogger triffst du ja dann sowieso auf dem Gang, was sich als riesengroßer Irrtum rausgestellt hat. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber viele Blogger sind tatsächlich auch sehr durchorganisiert auf der Messe, die dann wirklich ihren straffen Zeitplan haben mit Interviews, mit Verlagsbesuchen, ich stelle mich jetzt mal dem und dem Verlag vor, weil ich gern mit dem zusammenarbeiten möchte. Also das ist schon alles mittlerweile sehr professionell.
Kriegt ihr eigentlich noch was von der Messe mit? Also Frank lief mir irgendwie mal auf dem Gang entgegen und schaffte es gerade so, die Hand zu heben. Ich glaube, ich schaffe das auch ungefähr so
wir
ähnlich.
Wir haben uns so müde angelächelt und sind aneinander vorbeigegangen.
Ich war 7 Tage auf Aspirin-Komplex und schwebte da so durch, mehr oder minder. Danach lag ich eine Woche in der Gegend herum. Kriegt ihr noch was mit von der Messe, so grundsätzlich?
Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn man selber in der Orga eines Festivals ist. Da bekommt man die einzelnen Acts manchmal auch nicht mit, weil man im Hintergrund gucken muss, dass irgendwie die Sachen laufen. Und so ist das in der PR natürlich auch. Und ich bin natürlich viel im Backend und gucke irgendwie so, klappt das mit dem Kanal, was ist da? Ich meine, Social Media ist ja immer das Wort Social ganz groß und Media viel kleiner. Und man will ja auch auf die Leute antworten und reagieren und Sachen weitergeben und
retweeten.
Und die ganzen Kanäle werden ja auch nicht weniger. Und wenn wir jetzt einen neuen Instagram-Kanal haben, und es ist einfach, es ist viel dann. Aber so soll es ja auch sein. Ne?
Wie ist es bei dir, Katharina?
Ich habe fürs Börsenblatt hauptsächlich die Blogger beobachtet auf der Buchmesse. Also das war für mich so ein bisschen Heimspiel sozusagen. Das heißt, ich war auch bei vielen Bloggertreffen, wo ich halt auch einfach die Erfahrung gemacht habe, dass unendlich viele Geschenke gemacht werden. Also ich war wirklich total überrascht, weil es, glaube ich, kein Bloggertreffen ohne Tasche gab. Und habe so aber schon relativ viel von der Messe mitbekommen. Muss da auch einfach nochmal ein ganz großes Kompliment an den Urbanism Space machen. Der war wirklich... Ich habe, glaube ich, auch getwittert, dass ich mich da wirklich thematisch zu Hause gefühlt habe. Und da war es auch so, dass ich dort auch die Leute getroffen habe, auf die ich mich auch privat sehr gefreut habe. Und das war einfach für mich auch ein super Ort, um mich zu vernetzen, auch fürs Börsenblatt. Grundsätzlich habe ich zwar immer, glaube ich, gesagt, ich bin gleich wieder da, weil ich ständig auf dem Sprung war, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich von dieser Messe unheimlich viel mitgenommen habe.
Jetzt nur Vernetzung oder auch neue Themenanstöße? Was findet man auf so einer Messe alles? Also ich gucke ja natürlich tatsächlich auch noch nach Büchern und Buchtiteln, was wahrscheinlich ein bisschen old-fashioned ist, weil die meisten Leute kennen wahrscheinlich die ganzen Kataloge schon auswendig. Aber ich sehe dann doch hin und wieder noch was. Was nehmt ihr, was nimmst du? Ich gebe jetzt das Mikro gleich wieder weiter von der Messe mit.
Also nach Buchtiteln hätte ich tatsächlich gerne noch viel mehr geschaut. Das ist wirklich ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich habe unheimlich viele Ideen für neue Themen auch mitgenommen, gerade auch im digitalen Bereich. Ich fand das Thema Soulbooks auf der Messe total interessant und glaube, dass man da viele, viele Gedankenanstöße mitnehmen kann. War vorher auch nochmal bei der Tagung der Ratgeberverlage, habe da nochmal viel mitgenommen. Also es war schon so ein Gesamteindruck. Man kann das gar nicht differenzieren, aus welchem Bereich man wirklich jetzt die meisten Eindrücke gewonnen hat. Und das ist, glaube ich, jetzt immer noch aktiv, dass ich das erstmal verarbeite, was alles gerade überhaupt so passiert.
Wie war es bei dir, Frank?
Ich habe mich jetzt während der Buchmesse nicht für einzelne Bücher interessiert. Das ist so ein bisschen wie in der Wüste, sich nochmal die Sandkörner da anschauen und sieben. Ich habe mich mehr dafür interessiert, wie die anderen über Social Media auch die Messe wahrgenommen haben, weil klar, es ist auch mein Job, aber ich muss einfach sagen, die Originalität der Beiträge und die Art, wie die Medien über uns berichten, mit den Social Media auch spielen, die wird jedes Jahr besser. Also ich hatte früher mal gedacht, mein Gott, da ist mal irgendwie mal ein Tweet von der FAZ oder so, irgendwas zur Messe, und jetzt die Leute Instagram drehen lustige Videos, die mit Autoplay auf Facebook laufen, die wirklich auch provokant sind, und ich finde, also
ein lustiges Video gemacht.
Ja. Also ich finde, die Spielerei mit den Medien, die über die Messe berichten, das ist wirklich toll.
Was versprichst du dir davon für die Messe? Weil es ist
in allen Kanälen.
Ja, weil es ist ja doch immer noch eher, also Frankfurt ist ja jetzt nicht unbedingt so die Lesermesse. Frankfurt ist ja immer noch so mehr die Branchenmesse, auf der wirklich die Geschäfte gemacht werden.
Ich meinte auch die Branchenmedien haben irgendwie interessante Beiträge gebracht. Und also nicht immer nur so die klassische Messeberichterstattung, die man jetzt schon seit 50 Jahren kennt, sondern eben auch interessante Instagram-Schnappschüsse oder irgendwie, dass jemand versucht, also der Literaturspiegel hatte ein Twitter-Meme zur Messe halt lanciert und solche Sachen halt. Mhm. Ja.
Die Katharina hat gerade schon Soapbooks angesprochen. Also was ich ja momentan immer recht viel mitkriege oder was auch so ein Buzzword ist, ist so das Social Reading. Also man liest nicht mehr so im stillen Kämmerlein, sondern man teilt das irgendwie. Ist das etwas, was ihr jetzt auch so als Zukunftstrendthema seht? Oder?
Auf jeden Fall. Ich habe auf der Messe mit verschiedenen Mitarbeitern von Plattformen gesprochen. Ich habe mit Lovely Books gesprochen. Ich habe mit dem Thorsten Wolwort und der Maren Karl von Was liest du gesprochen. Habe jetzt die Woche auch nochmal mit der Margret Jolie von Vorablesen gesprochen. Und habe von allen wirklich das Feedback bekommen, dass es stetig wächst und dass es immer bedeutender und immer wichtiger wird. Und das ist auch die Erfahrung, die ich in den sozialen Medien mache. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich einfach meine Filterblase auch ist, weil ich natürlich auch mit vielen Bloggern und vielen Branchenmenschen vernetzt bin. Finde dieses ganze Phänomen Social Reading aber total toll, weil es so viele Anreize auch gibt für Bücher, die man vielleicht gar nicht entdeckt hätte.
Also was mir halt noch einfällt, ist diese Twitter-Geschichte mit den 1000 Seiten Sets, wo sich halt wirklich Leute mit diesem Hashtag hingestellt haben und eben wirklich versucht haben, diese 1000 Seiten von diesem Buch zusammen irgendwie zu bewältigen und dann immer wieder so Status-Wasserstandsmeldungen zu geben. Also das scheint irgendwas zu sein, was nicht nur auf so isolierten Plattformen stattfindet, sondern doch sich immer mehr so ein bisschen ausbreitet.
Es findet ja auch übergreifend statt. Für mich ist ja Social Reading. Ich gehe sogar so weit, dass ich da auch Blogs drunter zähle, weil auf Blogs ja auch unheimlich viel diskutiert wird, dann in den Kommentaren, wenn irgendwo eine Rezension erscheint, dass jemand dann kommentiert, oh, ich habe das Buch gelesen, ich fand das nicht so toll, oder jemand das Buch genauso feiert wie der Rezensent an sich.
Und das war ja auch beim Buchpreis sehr schön zu beobachten dieses Jahr mit dem, die haben ja auch die ganzen Bücher an Buchblogger, an ausgewählte Buchblogger gegeben, die dann über die Bücher nochmal was geschrieben haben und man konnte dann schön vergleichen.
Großartig. Hm? Sowas sollte es viel, 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 viel öfter geben, weil ich einfach auch denke, dass auch diese junge Generation an Lesern, sage ich mal, die jetzt wirklich für digitale Medien schreiben, weil die halt wirklich auch nochmal eine andere Zielgruppe haben als zum Beispiel große Tageszeitungen. Und da vielleicht auch jemand einfach aus der Freundesliste auf die Idee kommt, Mensch, das könnte ich doch auch mal lesen, der das vielleicht unter normalen Umständen gar nicht entdeckt hätte, dieses Buch.
Ich sehe das mit dem Social Reading etwas kritischer, weil jetzt in diesem technischen Sinne halt, dass man jetzt Bücher digital liest und andere Leute kommentieren die so ein bisschen so einem Fußnoten-Style, das hat sich ja eigentlich noch nicht jetzt flächendeckend durchgesetzt. Also da gibt es jetzt ja den FAZ-Lesesalon mit Sascha Lobo und SoBooks, der da diese digitalen Schnittstellen da hat. Und sicherlich gibt es Goodreads und Lovely Books, das läuft auch gut, aber Lovely Books und so, das sind halt auch mal ganz bestimmte Genres, also ähnlich wie bei den Bloggern, also es ist sehr jung, sehr weiblich, sehr Fantasy-Liebesromane, die Richtung. Das ist ja auch nicht schlimm, aber dass sich so Social Reading als allgemeine kulturelle Praxis jetzt durchgesetzt hat, dass zum Beispiel auch in den Fachmedien oder in der Wissenschaft, wo das ja auch spannend wäre, das sehe ich jetzt noch nicht. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das digitale Lesen ist immer noch irgendwo im Anfangsstadium. Also ich glaube, es wäre eigentlich, wenn man es wollen würde, technisch schon viel mehr möglich, aber es wird noch gar nicht so praktiziert.
Ich denke, wir sind da aber einfach auch gerade noch in so einer Umbruchssituation.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich sind wir gerade erst noch am Anfang. Deswegen sage ich ja auch, ist diese Entwicklung und der Trend geht dorthin. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein könnten. Aber ich finde es großartig. Also ich bin ganz großer Fan davon. Ich bin begeistert und ich hoffe wirklich, dass es mehr wird. Und ich würde da auch widersprechen, dass das nur jung und weiblich ist.
Natürlich, ich glaube, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass es noch nicht sich so ausgebreitet hat. Ne?
Ja, es ist schon der überwiegende Teil, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele tolle männliche Blogger, für die Literatur nicht weniger wichtig ist.
Es geht mir gar nicht um die Blogger, es geht darum, dass vielleicht mal Jurastudenten in Deutschland gemeinsam mit Jurastudenten in Palästina irgendwie einen Gesetzestext lesen und gemeinsam darüber diskutieren, live. Im Buch, an der Schnittstelle, sowas wäre für mich eine andere Dimension von Social Reading.
Das ist auf jeden Fall wahr und ich glaube, da steckt auch noch ganz großes Potenzial in diesem ganzen Phänomen überhaupt. Gerade wirklich auch im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel, wie du jetzt auch sagst, dass sich die Leute einfach auch direkt im Text vernetzen können, im Text diskutieren können und sich gegenseitig auch vielleicht sogar unterstützen können. Wenn man jetzt zum Beispiel an Studenten denkt.
Ja, ich denke daran, also vor gefühlten 1000 Jahren, als ich mir noch so Romane aus der Bücherei ausgeliehen habe, aus der Stadtbücherei Hochdahl, in der Nähe von Düsseldorf, dann war da ein Roman von Sartre und dann hat da jemand mit einem Bleistift an manche Stellen da was markiert und was reingeschrieben, was irgendwie krude war oder total genial. Und ich fand das immer toll, wenn Leute selber da was reingeschrieben haben. Und das ist ja irgendwie... Das war noch das Analoge, ja.
Das waren tatsächlich auch meine liebsten Bücher, weil mir die Randnotizen manchmal mehr geholfen haben als der Text an sich. Deswegen
auf Schulbücher, jeden Fall, wo schon Klassen vorher in Goethes Faust Sachen reingeschrieben haben. Langweilig, die Stelle und so.
Irgendjemand sollte es endlich machen.
Wie seht ihr denn eigentlich die E-Reader-Geschichte? Ist das für euch eine Übergangstechnologie oder ist das irgendwas, was bleibt?
Also ich selber lese Bücher eigentlich nur noch im E-Reader und das liegt einfach daran, dass in meinem Medienalltag ist so der E-Reader so das ruhigste Medium, was ich so habe, was ich als letztes lese, bevor ich schlafe. Weil der E-Reader, und ich rede ganz bewusst nicht vom Tablet, sondern ich rede vom E-Reader, mit diesem matten, grauen Hintergrund schimmern. Alle Lampen sind aus, ich liege im Bett, der E-Reader ist an, ich kann lesen, ich kann dabei auch mal irgendwann müde werden und ihn zuklappen. Und das schafft kein anderes digitales Medium. Ich finde den E-Reader so, eben, dass er nur fürs Lesen gemacht ist, das macht er auch wirklich sehr gut.
Du hast gestern den Tweet vom Steffen Meyer gesehen, oder? Ja, ich hab den nämlich tatsächlich auch gesehen und habe wirklich lange drüber nachgedacht, ob es jetzt ein Übergangsmedium ist oder nicht. ich bin mir tatsächlich auch nicht klar.
Ich auch nicht. Also ich tendiere aber eher zu nein. Ich glaube schon, dass es sich weiterentwickeln wird, aber dass dieses Grundprinzip bleiben wird.
Ich finde das auch total super. Ich stelle nur fest, dass ich mit dem Ding nicht klarkomme. Ich habe das Gefühl,
Gerade du als hier digitale Expertin.
Nein, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es gar nicht richtig gelesen. Ich weiß auch nicht, es rauscht so durch, aber das ist tatsächlich, glaube ich, mein Problem. Aber ja.
Aber ich kenne es so ähnlich. Ich lese nämlich mit dem iPad, ich habe keinen E-Reader, ich habe ein iPad. Damit lese ich einfach viel schneller. Wir hatten da auch eine Diskussion in der Redaktion drüber, als ich das erzählt habe. Und ich kann dieses Phänomen nicht erklären. Aber es ist tatsächlich so, ich lese ein Buch elektronisch schneller, als wenn ich irgendwie ständig Seiten umblättere.
Das ist bei mir am Tablet aber genauso, weil ich dann schon so einen anderen Blick drauf habe. Weil ich bin es gewohnt, wenn ich das Tablet in der Hand habe, dass ich dann schnell Dinge scannen muss. Einfach für die Morgenkonferenz Themen sammeln oder sowas. Und dann liest man mal schnell so einen langen Artikel, nicht aus Genuss, sondern um zu wissen, was drinsteht, ob man das irgendwie, das Thema für uns relevant ist, ob man das mal vorschlagen kann oder sowas.
Liest du Bücher dann genauso?
Nee, also nur, wenn ich muss. Das ist was anderes als Genusslesen, finde ich.
Ich bin ja ein großer Fan des Minimalismus, also auch in der Wohnung und beim Einrichten. Und da bin ich ja auch nicht ganz alleine mit. Es gibt ja auch Blogs über diesen Minimalismus-Trend. Und gerade wenn jetzt jüngere Generationen öfters den Job wechseln, umziehen, also viele wollen ja auch nicht mehr so Bücherschränke mit sich rumschleppen. Und da finde ich den E-Reader einfach wirklich wahnsinnig praktisch. Weil überhaupt, wenn ich mir vorstelle, alles, was ich lese, hätte ich in Papier noch irgendwo bei mir rumliegen, so wie das in den 90ern war, dann wäre meine Wohnung, das würde gar nicht mehr gehen. Da könnte man nicht reingehen in meine Wohnung. Ja. Also auch das, aus diesen Gründen des Minimalismus finde ich einen E-Reader ganz fantastisch.
Da würden dir jetzt die Seitenfetischisten komplett widersprechen, weil sie sagen würden, du kannst nicht am E-Reader schnüffeln.
Ja, das stimmt. Das ist so dieses Haptische, das wird irgendwie noch sehr verehrt in so oh Gott, Frank macht gerade Gähngewebebewegungen hier.
Immer an den Büchern. Ich glaube nicht, dass die Leute früher immer alle an den Büchern schnüffelten. Also das halte ich für Mythos.
Guck mal auf Twitter.
Also ich weiß noch ziemlich genau, wie muffig und widerlich diese ganzen Bibliotheksbücher aus der Stadtbücherei Griesheim gerochen haben. Es war wirklich ziemlich, also so dieses graue, dicke Papier, wo dann immer was klebt und man fragte sich, ist es ein Krümel, ist es ein Popel, ich weiß es nicht, ich schnipp es weg. Also das ist nicht immer nur schön, das ist schon was teilweise auch abstoßend Körperliches. Oder kann es haben, aber das wird mittlerweile ja doch ziemlich romantisiert auf so eine Art.
Ich muss aber dazu sagen, ich mochte das als kleines Kind auch. Mein Opa hat als Bibliothekar gearbeitet. Ich glaube, ich hatte so die schönste Kindheit, die sich so ein Lesefan irgendwie vorstellen kann. Und ich habe das echt geliebt, so diesen Bibliotheksgeruch. Großartig. Heute bin ich nicht mehr so. Heute muss meine Wohnung nicht wie eine Bibliothek riechen. Aber früher fand ich das ganz toll.
Ich finde es doch psychologisch. Also diese Blogger, Buchblogger schreiben immer ihre Subs, ihre Stapel ungelesener Bücher. Also auf mich hatte das früher immer, wenn ich mehrere Bücher angefangen habe, so eine gemeine Anspruchshaltung der Bücher, die da mit ihren Lesezeichen liegen, die mich quasi anschreien, lese mal wieder weiter. Und das hat man beim digitalen Lesen halt nicht. Und bei Zeitungen fand ich es noch schlimmer. Ich hatte als Student in den 90ern ein Zeitabo gehabt. Ich habe es ja nie geschafft, eine Zeitausgabe ganz zu lesen. Aber es waren immer noch Artikel bei, die ich nicht wegschmeißen wollte, weil ich dachte, ist ja noch interessant. Und dann wurden die mehr und mehr, die Blätter wurden gelb. Ob das jetzt gut gerochen hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber so toll fand ich das nicht.
Das ist dann so der stille Vorwurf des gedruckten Papiers, ne, dass dann genau so ekelhaft körperlich in der Wohnung rumliegt und was von ihr will und so. Ja.
Genau das.
Ja, ich habe ja auch mein Sudoku, ich kenne das ja auch. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch so. Aber tatsächlich ist es so.
Gerade den Podcast gedisst.
Nein, alles gut. Es ist schön, wenn man hier mal mehrere Meinungen hat und so und nicht immer alle nur sich in dieser Romantik des Gedruckten ergehen. Ich finde das ganz wunderbar. Aber tatsächlich ist es so, dass ich den Auswahlprozess, wenn ich wegfahre zum Beispiel und ich stelle mich dann vor diese Wand und ich kann diese Bücher alle sehen und ich überlege mir dann so, was nehme ich mit? Ich finde das irgendwie auch was, also ich mag diesen Prozess des Auswählens einfach so. Was soll mich denn jetzt in dieser Woche begleiten? So. Und ich weiß, ich kriege das irgendwie digital nicht so gut hin, aber ich halte das wirklich für was irgendwie sehr Persönliches.
Du brauchst ein Scooby-Abo.
Vielleicht. Das Grundproblem der elektronischen Inhalte, die Discoverability, sie sind einfach schlechter zu entdecken, sogar im eigenen Haus.
Ja, das stimmt, ja. Mhm.
Ja. Du müllst dir halt einfach nicht mehr die Wohnung mit irgendwelchen Büchern zu, die du wahrscheinlich im Leben nie lesen wirst, wenn wir zumindest ehrlich sind, sondern du packst halt alles irgendwo digital drauf und dort fällt es halt nicht so auf, weil es einfach nicht so viel Platz wegnimmt, als wenn du irgendwo physisch ein Buch stehen hast. Aber ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund davon. Ich hatte auch einen riesengroßen Sub und habe diesen Sommer knallhart ausgemistet, weil ich auch gerade durchs Bloggen unheimlich viele Bücher gekauft habe, die ich in dem Moment unbedingt haben musste. Im Nachhinein dann aber denke, oh, ich werde es vielleicht doch nicht unbedingt lesen. Also ich lese mittlerweile auch einfach bewusster. Das heißt, die Bücher, die ich mir wirklich kaufe, von denen weiß ich auch, dass ich sie lese.
Wie wählst du aus? Wie kommst du zu den Büchern, die du lesen willst? Was ist so deine Quelle dafür?
Es ist ganz gemein für jeden Bücherfan. Ich kümmere mich beim Börsenblatt jede Woche um die Bestsellerlisten. Also das ist wirklich, dort finde ich unheimlich viele Titel, wo ich dann denke, oh, lese ich es nicht. Ich mache es aber auch mittlerweile so, dass ich Bücher nicht mehr unbedingt zum Erscheinungstermin haben muss. Also, dass ich es tatsächlich erstmal ein bisschen sacken lasse, um zu gucken, ob mich jetzt einfach dieser Hype mitreißt, der ja oft auch um Bücher gemacht wird, oder ob mich das Buch tatsächlich interessiert, weil ich wirklich dazu neige, dass ich mich auch leicht von dieser Begeisterung anstecken lasse und dann denke, ach Mensch, das Buch muss ich unbedingt haben. Und dann ist es vielleicht doch gar nicht unbedingt das richtige Buch für mich. Also ich hatte das jetzt tatsächlich das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich wirklich so einem Buch entgegengefiebert habe.
Was war das?
T.S. Uhlmann, Sophia, der Tod und ich.
Hast du schon gelesen?
Nein, ich bin noch nicht zugekommen. Aber ich habe die grandioseste Widmung in meinem Buch drinstehen, die man überhaupt bekommen kann. Und zwar habe ich T.S. Uhlmann auf dem Urbanism Space getroffen, beziehungsweise ich habe mir seine Lesung angehört und habe ihn danach gebeten, mir seinen Lieblingssatz in das Buch zu schreiben, weil ich halt nicht einfach so eine schnöde Widmung wie für Katharina haben wollte. Und ich habe jetzt in meinem T.S. Uhlmann Buch, das ist übrigens meine Messegeschichte 2015, ich habe jetzt in meinem T.S. Uhlmann Buch drinstehen, du küsst immer noch besser als andere Ficken.
Das ist so schön. Das ist so romantisch. Lest ihr tatsächlich noch sowas wie Rezensionen, also so richtig beinhartes Auseinandersetzen mit Literatur und so? Oder ist das irgendwie so ein bisschen passé?
Also ich lese tatsächlich gerne Rezensionen. Es gibt ja so manche Rezensenten, die haben so einen bestimmten Sound auch, wie die an die Bücher rangehen. Den mag ich ja nicht sehr. Das war auch schon früher bei Musik so. Also ich bin da auch sehr, ich gucke da auch immer gerne auf die Köpfe, die da schreiben. So, ja.
Bei mir ist es so, dass ich Rezensionen entweder bei Titeln lese, wo ich mir wirklich ganz, ganz unsicher bin, ob ich sie lesen will oder nicht. Manchmal hat man das ja so, dass man sich nicht entscheiden kann. Aber grundsätzlich lese ich Rezensionen erst hinterher, weil ich will dieses eigene Leseerlebnis haben. Ich meine, man kann sich natürlich nicht ausstöpseln von der Welt. Man bekommt immer ungefähr so einen Tenor mit, ob ein Buch jetzt gemocht wird oder nicht. Aber grundsätzlich mag ich das lieber hinterher, um mir erstmal mein eigenes Bild zu machen und mich dann mit den Rezensionen auseinanderzusetzen und mit den anderen Meinungen von den anderen Lesern.
Ich bin ja auch sehr radikal von der Fallhöhe her. Also ich interessiere mich für den neuen Roman von Jonathan Franzen und lese da gerne im Feuilleton eine sehr lange, ausführliche, kennerhafte Rezension. Ich wollte aber mal vor einem Jahr unbedingt mal einen Zombie-Roman lesen und habe dann wirklich bei Amazon einfach mir die Zombie-Roman-Kundenrezension angeschaut. So, und die Zombie-Romane mit den besten Kundenrezensionen, das waren dann gar nicht mehr allzu viele. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir das jetzt. Und das war auch wirklich sehr gut. Also manchmal für bestimmte Genres kann eben auch eine Amazon-Kundenrezension hilfreich sein.
Wahrscheinlich überhaupt Genres, ne? Weil Genre-Literatur ist ja immer sowas, was im Feuilleton nicht unbedingt behandelt wird.
Ja.
So, da muss man sich dann irgendwie sekundär informieren, ne?
Genau. Ja. Der Zombie-Roman war sehr gut.
ich habe jetzt als letztes den Heinz Helle gelesen und bin so unglaublich froh, dass ich dazu keine Rezension gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich es dann gelesen hätte. Also ich habe wirklich, das war einfach so, manchmal springen mich Bücher an. Das heißt irgendwie, manchmal sehe ich ein Buch und denke so, oh, das ist irgendwie was für mich. Da war es der Fall, dass wir über die Longlist berichtet haben. Und ich einfach, das war einfach so ein ganz kleiner Abschnitt, der am Börsenplatz zu dem Buch stand. Und ich bin diese Bücher durchgegangen und habe überall meine Kreuzchen gemacht, welche Bücher ich lesen möchte. Und das war wirklich eins, das wollte ich unbedingt lesen. Und ich glaube, hätte ich vorher eine Rezension dazu gelesen, hätte es mir den Spaß am Lesen kaputt gemacht, wenn man bei dem Buch von Spaß sprechen kann.
Was ich schwieriger finde zum Einschätzen, sind so die Leute, die auf Facebook sich mit einem Buch ablichten lassen und dann sagen, hier, Lesebefehl, das Buch ist ganz toll, weil ich weiß manchmal nicht, inwieweit das Buch, vielleicht jemand ein besonders abwegiges Buch nimmt, um sich so selber darzustellen, so als Distinktionsmerkmal, und inwieweit er wirklich dieses Buch toll findet. Das ist bei Facebook manchmal schwierig.
Das mache ich auch, und zwar aus dem Grund, weil ich denke, meine Leser kennen meinen Lesegeschmack, sie kennen ihren eigenen Lesegeschmack und sie können das dann in etwa abgleichen, ob das was für sie ist oder nicht. Also ich habe da einfach das Vertrauen in meine Leser, dass sie wirklich meine Arbeit auch gut genug kennen, um das einschätzen zu können.
Was hast du denn für einen Anspruch an dich, wenn du Buchrezensionen schreibst? Was sind so deine Werkzeuge, deine Maßgaben? Was ist das, was für dich wichtig ist?
Oh Gott, jetzt, das geht schon fast in diese Richtung. Können denn Blogger rezensieren? Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel auch Literaturwissenschaft studiert habe, aber an meine Rezensionen ganz anders rangehe. Also meine Rezensionen sind wirklich meine Herzenssache. Grundsätzlich passe ich immer höllisch auf, dass ich einfach auch nicht zu viel verrate. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich keine Rezensionen mehr vorher lese. Ich habe mich nämlich irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, ich habe mich tierisch auf ein Buch gefreut, habe eine Rezension gelesen, wusste, wie es ausgeht. Danach war der Ofen für mich aus, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Grundsätzlich, das oberste Gebot ist für mich wirklich Ehrlichkeit. Egal, ob ich ein Rezensionsexemplar bekomme oder ob ich mir den Titel gekauft habe, wenn das Ding Mist ist, dann schreibe ich das. Wenn das ein ganz tolles Buch ist, dann schreibe ich das auch. Für mich ist es einfach unheimlich wichtig, begeistert zu schreiben. Oder begeistert ist vielleicht das falsche Wort, weil es ja auch Bücher gibt, von denen man nicht begeistert ist, aber emotional zu schreiben, damit wirklich auch rauskommt, war dieses Buch jetzt was für mich oder war es nichts.
Was machst du denn so mit diesen Mäh, liegt dazwischen, ist ganz okay, aber reißt mich jetzt nicht vom Hocker, Bücher? Das finde ich, genau, Frank sagt gerade, es sind die schwierigsten, ich finde das auch.
Das sind die schwierigsten. Ich habe ja früher auch ich habe ja Musik rezensiert, wenn etwas mittelmäßig war, war es total schwer, drüber zu schreiben.
Ich schreibe das dann einfach. Also bei mir ist es dann wirklich so, dass ich auch klipp und klar sage, ist was Nettes für zwischendurch zum Beispiel oder kann man lesen, muss man aber nicht lesen. Also da bin ich auch wirklich ganz offen. Es können halt nicht alle Bücher begeistern. Das ist nun mal so, gerade auch bei der Masse, die es mittlerweile an Büchern gibt. Ich finde, es kommen leider auch sehr viele mittelmäßige Bücher auf den Markt. Also das war ein ganz großer Kritikpunkt von mir auf der Messe, dass ich gesagt habe, dass ich es schade finde, dass die Verlage so viel Fastfood-Literatur rausbringen und die wirklich guten Titel tatsächlich oft leider untergehen.
Hast du das Gefühl, das ist, ich weiß nicht, also ich denke mir, dass sie halt immer versuchen, diese Fastfood-Geschichten, das sind ja meistens so Unterhaltungsgeschichten, dass sie damit versuchen, die ernsthaften Titel so ein bisschen quer zu subventionieren, ja? So, das sind unsere potenziellen Bestseller-Schweine, ja, und die müssen jetzt das ambitionierte, den 1000 Seiten Sätze oder was auch immer halt irgendwie rausreißen.
Das kann es natürlich auch sein. Also von der Warte habe ich es noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, die meisten Verlage sehen das von so einer Warte, dass sie halt immer denken, so im Schnitt muss es sich irgendwie rechnen.
Ich meine, die Verlage richten sich natürlich auch klipp und klar nach dem, was die Leser wollen, und würden die Leser jetzt nicht ganz viel leichte Literatur zum Beispiel wollen, würden sie es nicht rausbringen, so einfach ist das. Also das ist ja auch einfach die Sache von Angebot und Nachfrage. Die gilt ja für die Buchbranche genauso wie für alle anderen Branchen auch.
Aber du hast jetzt gesagt, dass du dich so ein bisschen von der Fastfood-Literatur wegentwickelst.
Man wird halt älter. Ich glaube, das ist einfach so eine ganz normale Entwicklung, die auch wahrscheinlich viele Leser durchmachen. Also ich lese immer noch gerne fluffige Sachen für zwischendurch. Das heißt auch gar nicht, dass ich sie verteufle, aber ja, ich freue mich auch einfach. Übrigens, hier klingelt gerade ein Telefon. Wessen Telefon klingelt, der muss einen ausgeben.
Meins ist es nicht.
Aber grundsätzlich ist es so, ich lese beides gerne. Aber ich freue mich auch wirklich, wenn ich Themen finde, die mich halt auch zum Nachdenken bewegen, wo ich auch Tage später noch weiß, was ich gelesen habe. Das ist ja oft, wenn man leichte Sachen liest, ist es ja oft so, dass man dann hinterher gar nicht mehr wirklich weiß, was man gelesen hat. Ich habe dieses Jahr ungefähr 300 Bücher aussortiert.
Ich dachte schon gelesen, ich bin jetzt gerade ein bisschen erschrocken.
Dann hätte ich einen traurigen Sommer, weil ich überhaupt keine sozialen Kontakte mehr gehabt hätte. Nee, ich habe 300 Bücher aussortiert, von denen ich stand vor meinem Regal und habe mein Regal angeguckt und hatte bei ganz vielen Büchern wirklich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe, wann ich es gelesen habe. Ich weiß, dass es mich in dem Moment kurzfristig begeistert hat, dass es aber kein Buch ist, was fürs Leben bleibt. Und bei mir bleiben jetzt tatsächlich nur noch Bücher fürs Leben.
Das ist so ein schwerer Satz jetzt gerade. Wie seht ihr das denn, wenn ich jetzt hier schon mal euch habe? Jetzt haben ja Leute wieder angefangen, das literarische Quartett zu beleben und so weiter und versucht, das irgendwie als Fernsehformat zu etablieren. Habt ihr das geguckt? Habt ihr das angeschaut? Wie findet ihr das?
Also ich habe es hinterher erst im Stream angeschaut und meine Begeisterung hat sich doch ziemlich in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Also es war einfach nicht mein Geschmack. Mir hat es einfach nicht zugesagt. Das ist ja so eine persönliche Sache und mich hat es nicht gekriegt.
Hast du es geschaut?
Nee.
Okay.
Schäm dich.
Die Mediathek, ich bin da ganz relaxed. Alles in der Mediathek.
Ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig so mit Fernsehformaten, weil die meisten sind halt immer sehr, sehr kurz und sehr, sehr häppchenhaft. Und das ist auch sowas, was ich, also entweder hat man so diese heftigen Literaturrezensionen, wo dann irgendwie mit nicht unter Luhmann draufgeballert wird. Und andererseits hast du eben in den meisten Medien so diese 5-Minuten-Häppchen, wenn es überhaupt mal 5 Minuten sind oder vielleicht mal 3-Minuten-Häppchen oder sowas, ne?
Ich glaube, das Schwierige bei dem Format ist aber auch einfach, dass die wirklich so einen Kult wieder aufleben lassen wollten, wo ich einfach denke, dass das auch in der Form unheimlich schwierig ist, würde ich jetzt sagen. Also das sind ja schon riesige Fußstapfen.
Ja, das war natürlich so das Bildungsbürgerformat irgendwie, ne? Das hat man dann auch geguckt. Also ich habe das auch geguckt, muss ich zugeben. Ich fand das immer ganz unterhaltsam. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man jüngere Leute mit sowas noch kriegt.
Aber grundsätzlich finde ich es toll, wenn Literatur auch im Fernsehen stattfindet. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja, ich finde auch, das ist ja auch wieder eine Form von Social Reading, wenn da 4 Leute sitzen und über ein Buch auch streiten und sagen, ich habe das so wahrgenommen und ich finde, da hier hat er das Handwerk nicht gut gemacht, hier hat die Autorin sehr schlecht die Wendezeit dargestellt. Also dieses Streiten über das Buch, ich finde das sehr gut. Also ich bin sehr neugierig auf das Format.
Ich würde zum Beispiel auch nie jetzt schon ein endgültiges Urteil über das neue literarische Quartett abgeben, weil ich auch denke, dieses Format sollte mehr als eine Chance bekommen von allen Zuschauern.
Ja, es sollte vor allem wahrscheinlich mehr als 40 Minuten bekommen, aber...
Auf jeden Fall.
Ja. Wie ist das denn, Frank sagte auch, du habest durchaus auch schon manchen Shitstorm miterlebt. Jetzt stelle ich mir ja immer so Book People als eher latent friedliche Menschen vor und denke mir so, also letztens...
Dann guck dir mal die Buchhändler und Amazon an.
Letztens gab es ja auch diese lustige Umfrage von diesem Vorsicht Buch, die machen ja immer so random Umfragen, von wegen ein Buchregal befriedet. Vor einem Buchregal kann überhaupt kein Streit stattfinden. Und Bücher sind ja auch mal schnell so ein Kuschelthema irgendwie, ne? So, und die Seiten und das ist alles so schön und so toll und so weiter. Aber es gibt ja offenbar doch Streitpunkte, die auch mit Vehemenz ausgetragen werden, nehme ich an.
Ich glaube, das hat man aber tatsächlich eher dann wieder, wenn es in die Branchenrichtung geht. Also wo der Frank recht hat, so generell unter den Lesern herrscht schon wirklich eine enorm friedliche Stimmung. Dort wird auch generell sehr vorsichtig und sehr freundlich kritisiert, wenn kritisiert wird. Aber wenn es dann tatsächlich um die Branche geht, also zum Beispiel Buchhändler und Amazon, was natürlich auch verständlich ist, also ich bin kein Freund von Amazon-Bashing, muss ich auch dazu sagen. Self-Publisher auch ein ganz großes Thema, aber dann ist es tatsächlich auch so, dass es auch mal ungemütlich werden kann.
Was ist denn bei Self-Publishern das Heftige?
Es gab mal diesen einen Self-Publisher, ich glaube, er hieß John Ash oder so.
Oh Gott,
habt ihr
ja
das mitbekommen? Und das war doch wirklich, da ging es doch zur Sache bis zum Umfallen.
Was war das denn nochmal? Das war irgendwie sehr amüsant. Ich glaube, das Buch war sehr, sehr schlecht.
Genau, das Buch war sehr schlecht und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es dann Auseinandersetzungen zwischen den Menschen, die dieses Buch rezensiert haben und als sehr schlecht befunden haben, und ihm.
Oh, ich glaube, er wollte sie alle verklagen oder sowas,
genau,
in der Richtung, ne?
Genau, ja. Und das wurde dann sehr witzig und sehr unangenehm teilweise auch. Aber dann kann ich mich auch daran erinnern, dass, glaube ich, zum Beispiel der Koppenrad Verlag das Problem zwischendurch mal hatte. Mhm. Und zwar ging es da, glaube ich, um ein Malbuch oder sowas.
Wo um einen?
Um ein Malbuch.
Okay.
Wo eine Illustratorin dann gesagt hat, Mensch, das waren meine Vorlagen oder irgendwie sowas in der Richtung war das. Hat der Verlag aber ganz gut überstanden. Und dann halt natürlich das Thema Amazon bei Buchhändlern, was auch einfach so ein dauerhaftes Reizthema ist.
Wie siehst du das Thema? Oder wie seht ihr das, Frank?
Amazon wird ja von vielen klassischen Playern in der Branche als Enemy angesehen. Andere sehen ihn als Frenemy an, also als jemand, der sowohl feindlich ist, wie auch einer, der neue Lösungen zeigt, neue Möglichkeiten, wie man auch mehr Kundenservices machen kann, aufbereiten kann. Also die Wahrnehmung von Amazon, die ist nicht immer so, dass alles, was Amazon ist, ist vom Todesplaneten mit Darth Vader. Also dass gerade Verlage, die sehr stark in Digitalisierung investieren, die schauen sich Amazon auch immer ganz genau an. Ja. Und zum Beispiel beim Bereich E-Books, im Bereich Self-Publishing und E-Books ist Amazon ja wirklich direkt ein großer Platzhirsch. Und andere, die auch in den Bereich gehen wollen, elektronisches Selbstpublizieren, Für die ist Amazon sicherlich auch ein Frenemy, weil die zeigen halt, wie leicht man das machen kann, wie gut man Bücher auch dann distributieren kann. Es ist nicht so einfach.
Ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass das Self-Publishing ohne Amazon heute nicht da wäre, wo es tatsächlich heute ist.
Das würde ich auch so sagen.
Ich finde auch, gerade auch bei den Buchhändlern, ich verstehe die Kritik, die ist auch teilweise berechtigt. Allerdings finde ich es auch teilweise vergeudete Energie. Ich glaube, die Buchhändler haben sehr, sehr viele Kompetenzen, die Amazon einfach nicht bieten kann, sei es persönliche Beratung, sei es Events oder was auch immer. Und ich denke, wenn der Buchhandel sich wieder darauf konzentriert, was er wirklich kann, worin er stark ist, was ihn einfach auch auszeichnet, dann schafft es ein Buchhändler, glaube ich, auch sehr gut, sich gegen Amazon zu behaupten.
Ja, wobei das jetzt etwas defensiv formuliert ist, also das, was er bisher kann, was ihn auszeichnet, sowohl Buchhandel wie die Verlage müssen ja schauen, was sie in Zukunft überhaupt noch machen, also was sie machen können, was noch mehr geht. Also einfach sich um Märkte nachzudenken, die es vielleicht jetzt noch gar nicht gibt. Also auf der Buchmesse, du hattest ja auch schon Sascha Lobo angesprochen, der ja mit Zobooks ein Vertriebssystem für die Lufthansa aufbauen will, wo man halt dann in den Lufthansa-Flugzeugen auf dem Display in den Flugzeugen dann die Bücher direkt online kaufen kann, beziehungsweise mit dem eigenen E-Reader kann man da direkt im Flugzeug die passenden Bücher kaufen. Also das sind so Sachen, wo es hingehen muss. Das ist ja auch das, was die großen Firmen Google und so im Silicon Valley, was die ausmacht, dass die Sachen produzieren und die noch gar keinen Markt haben, wo der Markt vielleicht noch erst kommt. Ja? Also Google hatte früher die Google Maps an den Start gebracht und keiner wusste, was in Google Maps anfangen sollte. Als dann die Smartphones kamen, waren Google Maps ein wahnsinnig wichtiger Content. Also heute ist ein Smartphone ohne Google Maps, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und so müssen die Verlage, die ja nun auch Content-Industrien sind, also das Wort mögen ja viele nicht, weil das so nicht so sentimental klingt, aber Leute, die Content produzieren, das ist die Verlagsbranche auch, müssen gucken, wo diese Inhalte überall hinkommen können. Ja? Und sei es irgendwann mal im selbstgesteuerten Google-Auto, wo dann auf der Rückbank irgendwie man da die Bücher eingeblendet werden, was auch immer. Also man sollte sich nicht nur auf die eigenen Stärken konzentrieren, auf die Schulter klopfen, sondern auch gucken, was ist überhaupt möglich.
Ich glaube, auch wenn man über Amazon spricht, muss man auch wirklich gucken, über welche Gruppen man auch spricht, weil Amazon für Verlage natürlich wieder eine ganz andere Bedeutung hat, wie zum Beispiel für Buchhändler. Vielen Verlagen ist es zum Beispiel auch unheimlich wichtig, dass wenn Rezensionen erscheinen, dass sie möglichst auch auf Amazon erscheinen, weil Amazon einfach auch wirklich so ein Entscheidungsträger ist. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die sich von Amazon ihre Entscheidung abnehmen lassen, ob sie was lesen oder ob sie es nicht lesen, indem sie einfach gucken, Mensch, wie viele 5-Sterne-Bewertungen hat das Buch denn jetzt tatsächlich?
Das ist die vielberufene Convenience, ne? Es muss möglichst leicht sein, leicht zu konsumieren.
Wie heftig ist denn der Gegner der großen Buchhandelsketten im Vergleich zu Amazon? Ist das auch so ein rotes Tuch immer noch? So Thalia und so weiter, von denen man ja auch weiß, dass sie mit ziemlichen Druckmethoden sich am Platz behaupten, beziehungsweise es auch für Verlage schwierig ist, dort überhaupt auf den Tisch zu kommen. Ist das auch immer noch so ein heftiges Thema oder flaut das ein bisschen ab?
Ich habe auf der Messe mit einem ehemaligen Verleger gesprochen, der zu mir sagte, Player wie Thalia machen den Buchmarkt kaputt. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das unter den Buchhändlern an sich relativ wenig mitbekomme. Natürlich gibt es großes Entsetzen, wenn jetzt der Fall ist, dass in einem kleineren Standort, dort gibt es vielleicht 2, 3 Buchhändler, die es geschafft haben, miteinander auszukommen, wenn dort jetzt eine Filiale von Thalia oder Hugendubel oder sowas aufmacht, dann gibt es natürlich schon das große Entsetzen, aber in der Regel sind die in den Diskussionen nicht unbedingt das Thema, so wie ich das zumindest mitbekommen habe.
Ja, das habe ich irgendwie ganz ähnlich. Das ist gerade so ein bisschen es ist vor 2, 3 Jahren mal richtig hochgekocht und mittlerweile ist es gar nicht mehr so virulent.
Ja. Genau. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass viele kleine Buchhändler es mittlerweile auch schaffen, sich zum Beispiel besser zu vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Also auf Facebook gibt es ja sogar eine Gruppe, die nennt sich Buchhandelstreff, die ist speziell für Buchhändler, wo man wirklich merkt, sie arbeiten zusammen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt direkt ist, wenn sie jetzt eine sehr enge Standortnähe haben. Mhm. Aber dort in der Gruppe ist es wirklich so, dass die Buchhändler sich gegenseitig unterstützen, dass sie sich Tipps geben, dass gefragt wird, Mensch, wie muss ich denn das, das und das machen? Und dass dann ungefähr 20 Antworten mit 21 Tipps kommen.
Ist das bei kleinen Verlagen auch ähnlich? Also die Vernetzung ist ja eben nicht nur unter den Lesern, sondern eben auch in der Branche jetzt durchs Internet ermöglicht. Wie arbeiten die auch zusammen?
Daran mangelt es meiner Meinung nach noch. Also ich habe jetzt auch generell von mehreren kleinen Verlagen das Feedback bekommen, dass halt diese Unterstützung gegenseitig, dass das schon auf der einen Seite erwünscht ist. Ich glaube allerdings auch, dass das bei den Verlagen wieder ein bisschen was anderes ist, weil du natürlich als Verlag deine Bücher an den Mann bringen willst. Und wenn dann ein anderer kleiner Verlag kommt, der dir dann deine potenziellen Käufer eventuell wegnimmt, ich glaube dann, das ist nochmal ein anderer Gedanke.
Ja.
Da würde ich, glaube ich, unterscheiden. Ja. Die Buchhändler haben ja den Vorteil, dass sie sich jetzt quasi von Nord nach Süd vernetzen können und sich nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Bei den Verlagen ist das wieder anders, dass sie sich unter Umständen wegnehmen ist so ein furchtbar blödes Wort, aber ich glaube, das trifft es in dem Moment einfach ganz gut. Sie nehmen sich dann eventuell gegenseitig die Leser weg und wenn dann Verlag A sagt, Mensch, wie kann ich denn meinen Social-Media-Auftritt verstärken und Verlag B dann ganz viele Tipps hat und ich glaube, das funktioniert schwieriger.
Also so, es gibt ja mittlerweile so ein bisschen diese Kooperation der unabhängigen Verlage, die eben ihre Hotlist machen und die so ein bisschen ihre eigene Leseplattform haben, ihre eigene Party haben und diesen Indie-Book-Day, der ja auch so ein bisschen auf die Art und Weise funktioniert. Also so ein paar Ansätze sind ja da.
Das sollte es auch viel stärker in der Buchbranche geben. Denn ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jedes gekaufte Buch fördert das weitere Lesen und fördert auch die Buchbranche. Ich denke da jetzt ganz weit und ganz groß und ganz abstrakt.
Noch einen Zusatz zu den kleinen Verlagen. Mir fällt das jetzt gerade auf, jetzt durch meine Arbeitspraxis, dass so kleine E-Book-Only-Verlage, zum Beispiel der Frohmann-Verlag von Christiane Frohmann in Berlin, die nur E-Books rausbringen, die haben gar keine Möglichkeit, jetzt hier Rezensionsexemplare an die ganze Welt zu schicken oder mit klassischen Pressemitteilungen oder riesige Werbebudgets haben die gar nicht. Die setzen sehr stark auf Social Media, investieren da sehr viel Zeit rein, auf das Netzwerken, fahren zu vielen Treffen, Fachkonferenzen, Barcamps und so weiter hin. Solche Sachen wie Pub in Pub nutzen sie sehr stark. Es ist ähnlich wie bei den Self-Publishern, dass sie Social Media sehr stark nutzen.
Bringt das was?
Das sind ja auch Nischenverlage mit ihren Themen und so. Die wollen ja nicht Gott und die Welt mit ihren Werken da abdecken. Die sind ja in Nischen und ich finde, Social Media ist immer sehr sinnvoll für Longtail, weil wenn man jetzt nur Bücher rausbringt über Meeresbiologie und Nanotechnologie, dann kann man das halt in Social Media viel besser passend kommunizieren, als man es vielleicht auf klassischen Wegen kann. Mhm.
Dann würde ich euch zum Abschluss, wie so ziemlich jeden hier, nochmal fragen, was soll man lesen? Habt ihr einen Buchtipp, ein Lieblingsbuch, einen momentanen Favoriten?
Wir haben jetzt das Glück, dass Frank nicht hier mit Foto und Facebook stehen muss, ne? Ich habe einen Favoriten, den habe ich tatsächlich schon, ich glaube, bestimmt bald 7 Jahre oder 8 Jahre. Und zwar ist das ein kleines, feines Buch aus dem Diogenes Verlag. Das hat François Dornet geschrieben und nennt sich Die letzte Liebe des Monsieur Armand. Ein großartiges Buch über das Leben, über das Sterben, über die Liebe. Und ich glaube, ich habe es schon 7 oder 8 Mal gelesen. Ich heule jedes Mal Rotz und Wasser beim Lesen. Aber es ist wirklich großartig, weil das ein sehr bewegendes Buch ist, was den Leser danach aber trotzdem mit so einem guten Gefühl entlässt. Das mag ich unheimlich gerne, wenn ein Buch aufrüttelt und danach aber trotzdem, obwohl es vielleicht nicht das Happy End hat, was man sich wünscht, trotzdem einfach so viele gute Gefühle zurücklässt.
Ich habe eine ganz oldschoolige Antwort. Ich habe seit Jonathan Franzen die Korrekturen, vor ungefähr 10 Jahren war das, als ich es gelesen habe, ich habe einfach da keinen neuen Roman mehr gefunden, der so, weiß ich, wo ich so mit die Figuren, wo ich so das Gefühl habe, dass er mit ihnen lebt. Und es war ein toller, abgeschlossener, bildungsbürgerlicher Roman. Ich finde den aber ganz klasse.
Nicht mal die neuen Franzen kamen daran?
Ja, die neuen werde ich auf jeden Fall lesen. Die habe ich noch nicht.
Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute Abend mit mir trinken und sprechen wart.
Ja, danke, Andrea, für die Einladung.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an alle Hörer. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.